D-Radio Wissen. Hörsaal.
For when we have faced down impossible odds, when we've been told we're not ready, or that we shouldn't try, or that we can't, generations of Americans have responded with a simple creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can. Yes, we can.
Als wir mit unmöglichen Herausforderungen konfrontiert waren, als uns gesagt wurde, dass wir nicht bereit sind oder dass wir es nicht versuchen sollten oder dass wir nicht können, haben Generationen von Amerikanern mit einem einfachen Credo reagiert, das den Geist des Volkes zusammenfasst. Doch, wir können das. Ja, wir schaffen das. Im Jahr 2008, da surfte ein gewisser Barack Hussein Obama auf einer Welle der totalen Begeisterung ins Weiße Haus. Yes, we can. Das war seine starke Botschaft. Und zwar so ziemlich alles. Wir können Einheit, Frieden, soziale Gleichheit, einen Neuanfang nach Bush eben. Ja, das war vor 8 Jahren. Heute kämpfen eine ziemlich unbeliebte Hillary Clinton und ein ziemlich außer Kontrolle geratener Donald Trump um die Nachfolge des ersten schwarzen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Und nicht nur den haben 2 Amtszeiten grau und müde gemacht, auch von den Hoffnungen und Träumen seiner Wähler von damals ist nur noch wenig übrig. Am Mikro ist Katrin Ohlendorf und hier im Hörsaal ziehen wir heute, 2 Tage vor der US-Wahl, eine Bilanz der Ära Obama.
Sein Wir schaffen das ging nicht auf.
We are one people. We are one nation.
Die Überwindung der Spaltung der Nation ist Obama nicht gelungen.
Yes, we can repair this world.
Versprochene Abrüstungsschritte und eine Welt ohne Atomwaffen zu schaffen, konnte Obama nicht einlösen. Gleichwohl hat Obama gegen widrige Kongressmehrheiten einiges Gute bewirkt. Das Narrativ des Scheiterns entspricht nicht im Mindesten den Tatsachen.
Yes, we can.
Aber was entspricht dann den Tatsachen? Das schauen wir uns jetzt genauer an. Und zwar mit Klaus Leggewi, Professor für Politikwissenschaft und Direktor des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen und des Center for Global Cooperation Research in Duisburg. Leggewi hat selbst mal in den USA gelebt und gelehrt und, das hat er auch am Anfang des Vortrags gesagt, ist den Vereinigten Staaten erklärtermaßen zugeneigt. Deshalb aber keineswegs unkritisch gegenüber dem Land und dessen Politik. Yes, we can. Barack Obamas gelungenes Scheitern, Bilanz einer Präsidentschaft. So heißt sein Vortrag, den er am 11. Oktober 2016 im KWI gehalten hat. Und dabei schaut er nicht nur zurück auf die letzten 8 Jahre, sondern auch ein bisschen vorwärts auf die US-Wahl.
Barack Obama ist die letzten 8 Jahre begleitet worden von seinem Fotografen. Früher hätte man das einen Hoffotografen genannt. Es ist der Fotograf des Weißen Hauses, Pete Souza. Ein deutsches Magazin hat kürzlich ein sehr interessantes Foto von Pete Souza veröffentlicht. Er sitzt ein Präsident auf dem Tisch des Oval Office. Das kennen wir alles aus Serien ganz genau, als wäre es unser Wohnzimmer auch. Und er sitzt dort. Er sitzt dort, ja, was tut er? Ist er nachdenklich? Ist er müde? Ist er konzentriert? Ist er zufrieden? Ist er auf dem Sprung oder ist er eine lame duck, wie man sagt, eine lahme Ente, die schon weiß, bald ist Schluss im Weißen Haus. Ein bisschen rätselhaft, dieses Foto. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild, was die Bilanz von Obama, die sehr gemischt ist, beschreiben kann. Präsidentschaftswahlen in den USA, die beschäftigen auch die Deutschen und den Rest der Welt sehr, sind vermutlich die Wahlen in der Welt, die, außer es ist in einem anderen Land etwas ganz Ungewöhnliches und Außergewöhnliches passiert, die Welt am meisten interessiert. Das hängt damit zusammen, dass Präsidentschaftswahlen auch über den Rest der Welt mitentscheiden, aber auch mit dem medialen Aufwand, der um diese Wahlen betrieben wird. Das heißt, wir kümmern uns, was da drüben passiert. Und ich habe mich mit diesen amerikanischen Präsidentschaftswahlen auch des Längeren beschäftigt. Ich habe Mitte der 90er Jahre fast 4 Jahre in den Vereinigten Staaten gelehrt und gelebt und habe damals die Wiederwahl von Bill Clinton 1996 verfolgt. und darüber ein Buch geschrieben, America First, der Fall einer konservativen Revolution. Und habe dann, nachdem ich aus den USA wieder zurück war, gewissermaßen meine Bilanz aufgeschrieben in einem Büchlein, das hieß Amerikas Welt, die Vereinigten Staaten, die USA in unseren Köpfen. Ich wollte mich hiermit ausweisen, nicht als USA-Experte, der ich gar nicht bin, aber als jemand, der dieses Land sehr gut kennt und mich auch outen als ein Freund der Vereinigten Staaten. Sie werden heute Abend kein anti-amerikanische Suada erleben. Allerdings werden Sie auch keinen kritiklosen Bericht über die aktuelle Situation erleben. If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible, who still wonders if the dream of our founders is alive in our time, who still questions the power of our democracy, tonight is your answer. Ich übersetze mal. Falls es noch irgendjemanden gibt, der daran zweifelt, dass in Amerika möglich ist, der sich noch immer fragt, ob der Traum unserer Gründungsväter heute noch gültig ist, der die Kraft der Demokratie in Frage stellt, heute haben Sie Ihre Antwort. Das versprach und sprach Barack Obama am 4. November 2008 als Wahlsieger auf dem Weg ins Weiße Haus. History and Hope. Aus einer ruhmreichen Vergangenheit die Hoffnung auf eine bessere Zukunft wachsen zu lassen, das ist die symbolische Destination einer jeden amerikanischen Präsidentschaft. Der erste schwarze Präsident der 240 Jahre alten Republik hatte sich 2007 nicht zuletzt dank seines brillanten Rednertalents in den Vorwahlen gegen die ressourcenstärkere Demokratin Hillary Clinton und gegen den blassen republikanischen Kontrahenten John McCain durchgesetzt. Yes, we can, das geflügelte Wort, das er damals prägte, wird ihm wohl ewig anhängen. Was nicht bedeuten sollte übrigens, wir können alles, sondern wie bei Bob the Builder, dem der Spruch offenbar entlehnt war, doch aus unserer Geschichte wissen wir, wir können das. Längst hatten aber im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends viele Amerikaner das Zutrauen in den American Dream, den amerikanischen Traum, verloren und ebenso war die Strahlkraft einer American Presidency verblasst. Damals war die letzte Supermacht im Mittleren Osten gedemütigt und in Ostasien herausgefordert. Damals lag die US-Wirtschaft am Boden und damals verfiel die öffentliche Infrastruktur, die demokratische Präsidenten einmal aufgebaut hatten. Elizabeth Drew, eine sehr kluge Beobachterin der Szene, hat von einem A Country Breaking Down, einem zusammenbrechenden Land, gesprochen. Diesen Abstieg hat auch Barack Obama nicht aufhalten können. Und insofern ging sein Wir schaffen das, von der spanischen Protestbewegung Podemos bis zur Bundeskanzlerin Merkel, für Dilemmasituationen anderer Art adaptiert, die ging nicht auf. Die Rhetorik von History and Hope suggeriert eine Omnipotenz, die im krassen Missverhältnis steht, zur tatsächlichen Macht einer jeden US-Präsidentschaft, die nicht nur durch die beiden parlamentarischen Häuser und die Gouverneure der Bundesstaaten ausbalanciert, sondern durch ein Washington zunehmend feindlich gesonnene öffentliche Meinung und eine starke populistische Reaktion konterkariert wird. Der sprichwörtlich mächtigste Mann der Welt wirkt demgegenüber eher wie ein gefesselter Riese. Auch er ist Stimmungen und Interessen ausgesetzt, die er vom Weißen Haus aus höchstens mäßigen, aber nicht überwinden kann. So gesehen konnten 8 Jahre Obama höchstens eine Art erfolgreiches Scheitern werden. Bevor ich dessen innen- und außenpolitische Seiten resümiere, sei noch einmal die faszinierende Persönlichkeit des abtretenden Amtsinhabers beleuchtet, der 2016 rhetorisch noch einmal zur Höchstform auflief und mit sich im Reinen zu sein scheint. Und dabei nicht wirkt wie die für das Transitorium sprichwörtliche Lame Duck, sondern schon habituell, wie ein lässiger, breit lächelnder Entertainer, dem man gerne eine Verlängerung zutraute, nicht zuletzt in Deutschland. Doch wie kaum ein zweiter Präsident war Barack Hussein Obama, so sein voller Name, 1961 in Honolulu, Hawaii, als Sohn eines kenianischen Vaters und einer aus Wichita stammenden Mutter mit europäischen Vorfahren geboren, extremen, im Kern rassistischen Anfeindungen ausgesetzt, die exakt an dieser multikulturellen Herkunft Anstoß nehmen. Obamas Eltern hatten im Bundesstaat Hawaii geheiratet, als andere Staaten Eheschließungen zwischen Schwarzen und Weißen noch verboten. Und bis heute nährt die radikale Rechte abstruse Gerüchte über Obamas Familienhintergrund, die in der Lüge gipfeln, er sei kein amerikanischer Staatsbürger und stehe im Bunde mit islamistischen Kräften. Primitive Verballhornungen wie Obama Osama zirkulieren bis heute in Hassradios, Kabelsendern und sozialen Medien. Nicht wenige nehmen es halbseidenen Verschwörern ab, Barack Obama sei in Wahrheit Osama bin Laden. Vor dieser Kulisse wirkt die Tatsache, dass 2008 erstmals ein Schwarzer Präsident wurde, immer noch wie ein politisches Wunder. Andererseits bei der Betrachtung von Obamas beruflichem Werdegang auch ganz logisch. Verkörpert er doch den Aufstieg einer schwarzen Mittelschicht, die aus Race nicht mehr viel Aufhebens, aber doch bewusst macht, wie sehr Afroamerikaner immer noch dem Double Consciousness, dem Metablick der weißen Mehrheit ausgesetzt sind. Schwarze stellen 13% der US-Bevölkerung und haben den Abstand des Durchschnittseinkommens im Verhältnis zur weißen Mehrheit verkürzt. Pop-Idole wie die Sängerin Beyoncé, Basketballstars wie LeBron James oder TV-Moderatorin Oprah Winfrey haben dem erfolgreichen Black America Gesichter verliehen. Eben wie Barack Obama selbst, der wie ein Popstar gehandelt und angesehen wird. Afroamerikaner sind als Unternehmer und Manager auf der Forbes 400-Liste gelandet, auf der Liste der erfolgreichsten Unternehmer und Manager, und als Senatoren, Gouverneure, Bundesrichter und Minister ins politische Establishment eingezogen. Barack Obama war sowohl Spiegelbild als auch Avantgarde dieses Aufstiegs, aber der schwarze Anteil an der politischen und wirtschaftlichen Elite liegt nach wie vor weit unter 13%. Und über die Kehrseiten dieses Aufstiegs wird noch zu sprechen sein. Barack Obama leitete daraus jedenfalls eine umfassende Versöhnungsbotschaft ab. Der Kern von Yes, we can ist ein We all, das er 2004 auf einer Rede auf dem Nominierungsparteitag von John Kerry in Chicago so ausführte, ich zitiere: Es gibt kein schwarzes Amerika und ein weißes Amerika und ein Latino-Amerika und ein asiatisches Amerika. Es gibt die Vereinigten Staaten von Amerika. Diesen Ausgleich wollte Obama auf die Überwindung der Spaltungen in der US-Gesellschaft und Politik übertragen. Es gibt nicht ein liberales Amerika und ein konservatives Amerika. Es gibt die Vereinigten Staaten von Amerika. Kritiker möchten unser Land gerne in rote und blaue Staaten zerstückeln. Rote Staaten für Republikaner und blaue Staaten für Demokraten. Aber auch für jene habe ich Neuigkeiten. Wir beten zu einem ehrfurchtgebietenden Gott in den blauen Staaten. Und wir mögen keine Bundesagenten, die in unseren Bibliotheken in den roten Staaten herumstöbern. Wir trainieren die Little League, das ist eine Non-Profit-Organisation, die Baseball- und Softball-Turniere für Kinder und Jugendliche veranstalten. Wir trainieren die Little League in den blauen Staaten und ja, wir haben ein paar schwule Freunde in den roten Staaten. Es gibt Patrioten, die gegen den Krieg im Irak waren und es gibt Patrioten, die ihn unterstützten. Wir sind ein Volk. Wir alle schwören dem Sternenbanner Gefolgschaft. Wir alle verteidigen die Vereinigten Staaten von Amerika. Diese starken Worte waren die Ankündigung einer Conciliatory Presidency, einer moderierenden Präsidentschaft und natürlich Wunschdenken. Aber eben eine Vision ethnisch-kultureller Farbenblindheit, politischer Überparteilichkeit und Ausdruck eines Verfassungspatriotismus, die ein amerikanischer Präsident haben muss. 2015-16 war ja leider zu erleben, wie ein Kandidat diesem Bild so gar nicht entsprechen mochte und unverhohlen rassistisch, egoman und gegen den Geist der Verfassung auftrat. Was nicht nur die demokratisch ausgerichtete Bevölkerung an Obama fasziniert hat, war er außer seinem rhetorischen Talent eine juristische Ausbildung an der Harvard-Elite-Universität, die ihren Ursprung in der Bürgerrechtsbewegung nie verbarg. Wie Barack Obama überhaupt immer wieder auf die Rassendiskriminierung und die strukturelle Gewalt gegen Schwarze zurückkam. Aber es waren genau dieselben Faktoren, die Elite-Uni, das Brückennarrativ, die Ambiguität des Biracial Barry, die in Gestalt der Tea Party-Bewegung eine weiße Opposition schuf, die an bornierter Gehässigkeit in der amerikanischen Geschichte ihresgleichen sucht. Und eine schwarze Skepsis auf der anderen Seite, die nicht Worte hören, sondern Taten sehen wollte. Wie wird die Präsidentschaft Obamas, der als schwarzer Kennedy bezeichnet wurde, in 2 oder 5 Jahrzehnten wohl bewertet werden? Präsidenten wollen stets in die Geschichte eingehen, ungeachtet eventueller Misserfolge und der Erkenntnis, dass das Weiße Haus nicht erst seit Watergate häufig in Skandale verwickelt war oder diese dort ihren politisch kriminellen Ausgang nahm. Ich erinnere an die Iran-Contra-Affäre unter Ronald Reagan. Viele der 43 Vorläufer im Amt sind gütig vergessen. Manche werden nachhaltig schlecht bewertet. Und von den letzten 8 Präsidenten schafft es John F. Kennedy in die Top 10 auch nur in der Volksmeinung, nicht in der Bewertung durch renommierte Historiker. Sie setzen die Gründerväter George Washington und Thomas Jefferson nach oben oder Andrew Jackson und Abraham Lincoln und im 20. Jahrhundert die beiden Roosevelts, Woodrow Wilson und die Präsidenten des Cold War, Harry S. Truman und Dwight D. Eisenhower. Obama hatte die Latte also selbst sehr hoch gelegt, als er eine Transformative Presidency ankündigte, eine tiefgreifende Veränderung der Nation, wie sie Franklin Delano Roosevelt mit dem New Deal und Kennedy und Johnson mit der Great Society annonciert hatten. Bei allem Prestigeverlust bleiben die Presidential Powers der Verfassung sehr beachtlich. Der POTUS, the President of the United States, ist in Personalunion Staatsoberhaupt, Regierungschef und Oberbefehlshaber. Seine legislative Rolle beinhaltet das Vetorecht gegen Gesetzentwürfe des Kongresses. Er ist Chef der Exekutive und kann die für Richtungsentscheidungen so wichtigen Bundesrichter bestellen. Die sogenannten Executive Orders des Präsidenten entspringen einer formlosen Rechtspraxis und liegen im Ermessensspielraum des jeweiligen Amtsinhabers, namentlich in Fragen der nationalen Sicherheit. Der konservative Kolumnist Gary Wills sieht in der Bombe, also der Verfügung über den Einsatz der ultimativen Atomwaffe, den Kern der Präsidentschaft und einer unitären, in ihm symbolisierten und faktisch zusammengeführten Exekutive. He doesn't have to check with anybody, resümierte der sinistre Vizepräsident Dick Cheney, diese Allmacht des Präsidenten, in der Ära Bush II eine Welt des permanenten Not- und Ausnahmezustands suggerierte und einen, so Wills, ein konservativer Kommentator, Sicherheitsstaat als permanente Verfassungskrise schuf. Bush Jr. war nicht der Erste, der dem Kongress umging. Richard Nixon ist dafür berühmt geworden. Und von der Existenz und Latenz der Bombe in Amerika wie im Rest der Welt eine intransparent und ein Informations- wie Desinformationsmonopol ableitete, das die ultimative Lügenkulisse im Irakkrieg ermöglichte. Irgendetwas, das die Sicherheit der USA massiv und augenblicklich bedrohte, musste das Weiße Haus doch wissen. Und deshalb knickte der Kongress, dem das Recht, einen Krieg zu erklären, eigentlich obliegt, so jämmerlich ein. Das ist gewissermaßen der Geburtsfehler einer imperialen Präsidentschaft, die Obama übernommen hat. Alle anderen Prärogativen des Präsidenten sind eingehegt durch Abgeordnetenhaus und Senat und vor allem, wenn dort gegnerische Mehrheiten vorherrschen, wie das seit den Wave Elections von 2010 und 2014 in 6 von 8 Amtsjahren Obamas der Fall war, vor allem dann sind einem US-Präsidenten die Hände gebunden und er muss auf zähe Verhandlungen und schwere Kompromisse setzen. Das nun schien exakt die große Stärke Obamas zu sein, die jedoch, um es klar zu sagen, nicht an ihm, sondern an der Obstruktion der Rechten gescheitert ist. Von einer imperialen Präsidentschaft, wie sie die kriegsführenden Republikaner Richard Nixon und George W. Bush anstrebten, ist Obama genauso weit entfernt wie von den Möglichkeiten sozialpolitischer Reformer der 1930er bis 1970er Jahre. Das heißt aber nicht, dass er einer imperialed presidency, einer verkrüppelten Präsidentschaft nahegekommen wäre, wie Gerald Ford einmal seine allerdings gegenüber der Administration des Bundesstaates empfundene Machtlosigkeit bezeichnet hat. Und das Narrativ des Scheiterns, Why has he fallen short, das eine malevolente Presse dem Präsidenten seit der ersten Stunde angeheftet hatte, entspricht nicht im Mindesten den Tatsachen. Kommen wir also zur Bilanz. Programmatisch hat sich Obama in der Tradition demokratischer Vorläufer auf das Nation Building at Home, auf die Rekonstruktion der amerikanischen Nation verlegt, also ein Primat der Innenpolitik propagiert. Diese Wahl bestimmte sein außenpolitisches Handeln, das sich vom Interventionismus seines Vorgängers Bush distanzierte, aber dennoch darin verstrickt blieb und die Militärausgaben in den Obama-Jahren noch einmal 500 Milliarden Dollar höher ausfallen ließ als in den Bush-Jahren. Die Indispensable Nation mag keine absolute Suprematie mehr anstreben, wie es neokonservative Primacists wie Dick Cheney und Donald Rumsfeld, Robert Kagan und Bill Kristol einmal im Sinn hatten, aber ihre Militärausgaben liegen immer noch dreimal höher als die von Russland und China zusammen. Die außenpolitischen Aktivposten Obamas fallen prima vista ziemlich schmal aus. Aus seinen pazifischen Hoffnungen ist wenig geworden, während die Atlantische Partnerschaft keinen zweiten Atem bekam. Obama musste die schon vor 1990 entstandene Multipolarität der Weltgesellschaft zur Kenntnis nehmen, doch sie etwa im Konzert der G20 zu gestalten, hat er wenig beigetragen. Dass Nordkoreas Diktator, Herr über ein Armenhaus mit Atombombe, den USA auf der Nase herumtanzen kann, belegt drastisch, dass Obama Amerika als Hegemon nicht wieder einsetzen konnte, ohne es jedoch wirklich aus dem Schlamassel herauszuziehen, in den sich die einzig verbliebene Supermacht vor allem im Mittleren Osten hineinmanövriert hatte. Er wollte sich aus den Krisenregionen Afghanistan und Irak zurückziehen, aber diese ließen ihn nicht los. Und er wollte sich nicht auf neues gefährliches Terrain bewegen wie in Syrien und steht nun als einer derjenigen da, die die humanitäre Katastrophe haben geschehen lassen und das Bündnis zwischen Russland, Iran und Syriens Präsident Assad nicht unterbunden haben. Zugleich haben sich in seiner Amtszeit die Angriffe mit unbemannten Flugobjekten vervielfacht. Die gesamte islamische Welt, die Obama in frühen Reden umworben hat, wettert gegen US-Drohnen. Vielen ist der Satz in Erinnerung, den Obama 2002 zur Ehre der Nation gesagt hatte. Ich zitiere, ich weiß, dass eine Invasion im Irak ohne klare Begründung und ohne starke internationale Unterstützung nur die Feuer des Nahen Ostens anfachen wird, die schlechtesten statt der besten Antriebe der arabischen Welt fördern und den Rekrutierungsarm der Al-Qaida stärken wird. Ich bin nicht gegen alle Kriege, ich bin gegen dumme Kriege. Hier kommen wir neben dem strukturellen Rassismus der amerikanischen Gesellschaft auf ein weiteres objektives Hindernis, für den 2009 schon ob seiner außergewöhnlichen Bemühungen für die Zusammenarbeit zwischen den Völkern mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichneten Barack Obama. Dieser befand sich nämlich als Commander-in-Chief länger, nämlich permanent, im Kriegszustand als jeder seiner Amtsvorgänger. Und das in derzeit 7 Staaten gleichzeitig. Afghanistan, Irak, Syrien, Pakistan, Libyen, Jemen und Somalia. Da hier im Wesentlichen Drohnen zur Exekution terrorverdächtiger Ausländer eingesetzt werden, klagen Obamas Kritiker ihn an und befürchten einen Schneeballeffekt. If targeted killing outside the law has been so attractive to a president who was a constitutional law professor, who opposed the war in Iraq from the very beginning, who ended the Central Intelligence Agency's tortures program, and who announced his intention to close the Guantanamo Bay detention camp on assuming office, it is unlikely that any successor of his office will easily renounce the seductions of the drone. Wenn ein Präsident, der als Rechtsprofessor tätig war, der dem Irakkrieg von vornherein widersprach, der das Folterprogramm der CIA beendete, der die Schließung von Guantanamo Bay am ersten Tag seiner Amtszeit ankündigte und er die Drohne benutzt, dann ist es unwahrscheinlich, dass irgendein Nachfolger in seinem Amt von dieser Verführung so leicht Abstand nehmen wird. Der Demonstrationseffekt wird mit der leichten Verfügbarkeit von unbemannten Flugkörpern auch für andere Mächte befürchtet, nicht zuletzt natürlich für die Terroristen selbst. Man könnte das beim Nachfolger Bushs nicht als Rücknahme, sondern als eine gewisse Transformation oder Adaptation der imperialen Präsidentschaft ansehen, wie es sein Kritiker Greenwald tut. The centerpiece of his drone assassination program is that he and he alone has the power to target people, including American citizens, anywhere they are found in the world and order them executed on his unilateral command, based on his determination that the person to be killed is a terrorist. Das Kernstück des Drohnenprogramms ist, dass er, der Präsident, und er allein die Macht hat, Leute ins Visier zu nehmen, einschließlich amerikanischer Bürger, wo auch immer sie in der Welt sich aufhalten, und sie auf seinen Befehl hin töten lassen kann. Begründet in der Annahme, dass die Person, die getötet werden soll, ein Terrorist ist. Allerdings ist diese Bilanz zu harsch, da sie übersieht, wie sich die Kriegsführung seit spätestens 2001 objektiv verändert hat. Dass das Ausmaß der zivilen Kollateralschäden bei Drohnenangriffen eher geringer ist als bei Luftschlägen der US Air Force und Obama die ihm unterstellte schrankenlose Verwendung in der zweiten Amtsperiode faktisch reduziert und juristisch einzuschränken versucht hat. Die wilde Drohnenpraxis müsste demnach dem CIA entzogen und dem Verteidigungsministerium überantwortet werden. Ziele und Opfer müssten transparent und damit rechenschaftspflichtig dargelegt werden und es müsste das amerikanische Volk, aber auch das allgemeine Völkerrecht sich die Frage vorlegen und sie ernsthaft erwägen, ob im Kampf gegen den Terror diese Low-Level-Instrumente der Kriegsführung anzuwenden sind oder nicht. Wenn das nicht geschieht, dann könnte Obamas Amtszeit als The Drone Presidency in die Geschichte eingehen. Versprochene Abrüstungsschritte, die von der Absichtserklärung in der Prager Rede vom April 2009 ausgingen und eine Welt ohne Atomwaffen zu schaffen und im Mai 2016 mit einem Eintrag im Friedensgedenkmuseum in Hiroshima bekräftigt wurden, konnte Obama nicht einlösen. Der sozusagen auf Vorrat verliehene Friedensnobelpreis zahlte sich nicht aus. Amerika hat er aufgerüstet und noch mehr gilt dies für die anderen anerkannten oder illegitimen Atommächte, allen voran Russland und Nordkorea. So bleibt die Bombe im Zentrum der imperialen Macht der Vereinigten Staaten und in der Gedankenwelt der US-Präsidenten. Zumindest dem Amtierenden kann man nicht vorwerfen, einen neuen Kalten Krieg angeheizt zu haben und das Verhältnis zu Russland verschärft zu haben. Allerdings haben sich während Obamas Amtszeit von dort die Zeichen in Richtung militärischer Aggression und Konflikte deutlich gemehrt. In einer Zeit, in der die Republikaner und heute ihr Kandidat Trump, den selbst eine Schar erfahrener Außenpolitiker der Bush-Ära für ungeeignet und gefährlich halten, die Muskeln spielen lassen und Toughness in den äußeren Beziehungen walten lassen wollen, ist Obama auf ihre maßvolle Qualität bedacht, die ein Beobachter als A Foreign Policy Version of Warren Buffett, dem Broker, bezeichnet hat. A proudly pragmatic value investor, less concerned with appearances and the whims of the moment, focused instead of making solid investments with an eye to long-term success. Dazu gehörte ein Arrangement mit Putin im Kampf gegen den IS, das offenbar die Schonung Assads beinhaltet und Russland als dominanten Player in der östlichen Mittelmeerregion belässt. Was hat Obama als Außenpolitiker sonst in die Waagschale zu werfen? Als Plus kann der 2015 geschlossene Atomdeal mit dem Iran gelten, der freilich ohne europäische Hilfe nicht zustande gekommen wäre und innenpolitisch am seidenen Faden hängt, auch im Iran. Israel hat die Entfremdung, die Obama geschehen ließ, mächtig angeheizt, aber für die brisanten Fragen der mittelöstlichen Region, die Siedlungspolitik, der Status Jerusalems, die Entschärfung des Konfessionskriegs zwischen Sunniten und Schiiten, die Demokratisierung der Länder, ist Amerika anscheinend nicht mehr gemacht. Auf der Habenseite Obamas steht weiterhin die Annäherung an Kuba und der Wegfall des schon lange idiotischen Embargos gegen den Inselstaat. Nicht erreicht hat er dabei die schon am zweiten Tag seiner Amtszeit und zu Beginn der zweiten Amtsperiode erneut versprochene Auflösung des Gefangenenlagers an der Südostspitze der Insel. Da zwei Drittel der Gefangenen das Lager verlassen haben, die Kongressmehrheit dessen Auflösung aber kategorisch verweigert, bleibt Guantanamo das anachronistische Symbol und ein Schandfleck des auch nicht erfolgreichen War on Terror. Fazit: Das Trauma von 9/11 hat Obamas Präsidentschaft nicht überwunden. Die Selbstbeschädigung der amerikanischen Demokratie durch das Homeland-Syndrom hat der liberal denkende Präsident nicht verhindern können. Das hat mit der sogenannten NSA-Affäre zu einer echten Verstimmung bei den europäischen Partnern geführt, der Obama und Außenminister Kerry nur sehr lauwarm begegnet sind. Nicht zuletzt diese Arroganz hat den Widerstand gegen das Freihandelsabkommen TTIP eskalieren lassen, wenn Sie mich fragen, in irrationaler Weise. Wenn Obama als Außenwirtschaftler in die Geschichte eingehen wollte, der den freien Handel über den Pazifik und Atlantik hinweg zum allgemeinen und amerikanischen Wohl förderte, dann ist diese Hoffnung gründlich durchkreuzt worden. Nicht allein durch die berechtigten Einwände gegen Inhalt und Form des Abkommens in Europa, sondern vor allem auch durch eine in den USA selbst wachsende Aversion gegen die vermeintlichen Wohlfahrtseffekte der ökonomischen Globalisierung. TTIP wird bei Obamas Nachfolgern, egal ob sie Clinton oder Trump heißen, kaum noch eine Chance haben. Im Herzen Amerikas ist die ökonomische und kulturelle Globalisierung fast so verhasst wie in Putins Russland. Und damit zur Innenpolitik. Ich habe hier noch Obamas eigene Bilanz, die er gerade im Economist publiziert hat, zu seiner Innenpolitik. Aus europäischer Vergleichsperspektive fehlt es in den Vereinigten Staaten an vielem. Notorisch an sozialer Gleichheit und Bildungsgerechtigkeit. Auch irritiert uns ja in einer klassischen Einwanderungsgesellschaft die hartnäckige Diskriminierung ethnischer Minderheiten und im Land der unbegrenzten Möglichkeiten die religiös begründete Intoleranz für andere sexuelle Orientierungen und nicht zuletzt das manisch-narrenhafte Bestehen auf dem Recht zur individuellen Bewaffnung. Doch was Europäer gerne in Vorwurfshaltung äußern, monieren auch und meist viel differenzierter amerikanische Kritiker und Kritikerinnen, allen voran der gescheiterte Nachfolgekandidat im demokratischen Lager, Bernie Sanders, und der noch immer amtierende Präsident selbst. Er hat gleich im ersten Jahr Gesetzesinitiativen gestartet, eine Krankenversicherung für alle zu schaffen. Er hat die immensen Kollateralschäden für ein immer exklusiver werdendes, plutokratisches Bildungssystem angeprangert und den schamlosen Reichtum des 1% an der obersten Einkommenspyramide zu besteuern vorgeschlagen. Man muss sich dabei klar machen, dass er nicht nur den außenpolitischen Scherbenhaufen der Bush-Administration vorfand, sondern auch eine durch horrende Immobilienspekulation ausgelöste Finanzkrise. Was sich zu einer Weltwirtschaftskrise von der Größenordnung der Great Depression hätte auswachsen können, dämmte das Weiße Haus mit einem Stimulus Package und einer Recovery Bill, also einem Konjunkturprogramm, ein, deren Umfang Roosevelts Programm der 30er Jahre bei Weitem überstiegen und von Befürwortern wie den Nobelpreisträgern Paul Krugman und Joseph Stiglitz immer auch als eine Lehre für Europa verstanden wurden. An den strukturellen Schwächen der US-Wirtschaft und des globalen Finanzkapitalismus änderte das nichts und es zahlte sich auch lange nicht in neuen Arbeitsplätzen aus, während die Wohnungskrise vor allem alleinstehende Mütter der Unterschichten zu Homeless People degradierte. Das hat zu dem nachhaltigen Urteil geführt. Washington stehe Wall Street mit seinen bonussüchtigen Bankern und Brokern bei und lasse Main Street mit seinen hart arbeitenden Unter- und Mittelschichten im Stich. Auch Barack Obama hat dagegen weder den richtigen Ton gefunden, noch, glaubt man Insidern, mit dem Team von Wirtschaftsexperten um Lawrence Summers, dem Direktor des National Economic Council, und Timothy Geithner, dem Chef des Treasury Department, die falschen Berater gewählt, um Produktivität und Infrastruktur wirklich zu reformieren. Allzu oft steht also der Präsident nur als Mahner am Rednerpult, wissend, dass es bestens organisierte Lobbygruppen gibt, die an der sozioökonomischen Ungleichheit festhalten. Seit 2010 sind viele Initiativen, Mittel- und Unterschicht, die jahrelangen Reallohnverlusten einfuhren, an einer aversiven öffentlichen Meinung gescheitert und von einer antagonistischen Mehrheit im Kongress verwässert worden. Gleichwohl hat Obama gegen widrige Kongressmehrheiten einiges Gute bewirkt. Seine Gesundheitsreform unter dem Namen Obamacare von 2010 verdient diesen Namen wenigstens teilweise, denn rund 14 Millionen Amerikaner sind jetzt erstmals krankenversichert. Der Supreme Court hat die in vieler Hinsicht widersprüchliche und zu kurz greifende, auch von bürokratischen Auswüchsen und Internetpannen befallene Reform 2014 bestätigt. Der Widerstand gegen die Einführung der beschlossenen Versicherungspflichten war trotz einer zähen Lügenpropaganda rechter Republikaner und einer ihnen zuneigenden Presse weniger stark als erwartet. An der Dysfunktionalität des US-Gesundheitswesens, das eines der teuersten der Welt ist, aber eine miserable Performance aufweist, hat dieser Vorstoß wiederum wenig ändern können. Und alle republikanischen Bewerber ums Weiße Haus haben erklärt, Obamacare zurückdrehen zu wollen. Am schmerzhaftesten dürfte für den einzigen Bürgerrechtler gewesen sein, dass seit der Erschießung eines Afroamerikaners durch weiße Polizisten 2014 in Ferguson massive Rassenunruhen an der Tagesordnung sind, welche die von Obama mit Sympathie betrachtete Black Lives Matter-Bewegung auf den Plan rief. Der Wunsch, dass schwarze Leben physisch wie sozial so sehr zählen mögen wie weiße, eigentlich eine Selbstverständlichkeit, bricht sich an eklatanten Fällen von Polizeiwillkür, die auf eine zutiefst rassistische Verweigerung von Menschenwürde und Respekt zurückgehen und sich in unglaublich wirkenden Verhältnissen manifestieren, um Ihnen einen Überblick zu geben. Junge Schwarze laufen ein 5-mal höheres Risiko, von Polizisten erschossen zu werden, als junge Weiße, wobei die schwarzen Opfer von Polizeigewalt entgegen dem populären und medialen Vorurteil doppelt so oft unbewaffnet waren. Um ein Vielfaches mehr unterliegen Afroamerikaner dem selektiven Profiling, werden also anlasslos angehalten, durchsucht, inhaftiert und all das unter oft demütigen Umständen. Schwarze erhalten überproportional Geld und Haftstrafen für Delikte, bei denen Weiße in der Regel völlig unbehelligt davonkommen. Ins Gefängnis müssen Afroamerikaner 8-mal häufiger als Weiße. Einer von 3 Afroamerikanern ohne Highschool-Abschluss sitzt heute im Gefängnis. Einer von 3. Für die Gesamtbevölkerung liegt die Zahl unter 1%. Das Ganze kulminiert in einer signifikant niedrigeren Lebenserwartung. Didier Fassin schreibt dazu, in der Altersgruppe zwischen 25 und 64 Jahren ist die Sterblichkeit der Schwarzen nahezu doppelt so hoch wie die der Weißen. Das sind unhaltbare Zustände. Auch aus Obamas Sicht sind Rassen stets oder vielmehr Klassenfragen. Die sozioökonomische Ungleichheit in den USA, im Durchschnitt stets ausgeprägter und weniger skandalisiert als in den europäischen Wohlfahrtsstaaten, betrifft Afroamerikaner und Teile der Hispanoamerikaner überproportional. Das wirkt sich auch auf das demokratische System aus, in dem Armut und Exklusion bei den Betroffenen politische Apathie und Entfremdung bewirken. Die strukturelle Mehrheit, die die Demokraten eigentlich repräsentieren, bleibt damit nur ein Versprechen. Auf der anderen Seite steht eine rechte Partei und Bewegung, deren Movens nicht zuletzt eine seit dem 17. und 18. Jahrhundert gepflegte Vorstellung weißer Überlegenheit ist, die nicht nur in Polizeiexzessen und soziopolitischer Ungleichheit zum Ausdruck kommt, sondern in einem kaum verhohlenen Rassismus, der von der neokonservativen Kampagne gegen Welfare-Mütter in den 1990er Jahren bis zu Donald Trumps Bewerbung um die Präsidentschaft reicht. Dieser Zustand verstößt zutiefst gegen das meritokratische, auf Leistung beruhende Prinzip, das einen Barack Obama an die Stelle gebracht hat, die nun nicht wenige enttäuschte Sprecher der afroamerikanischen Bevölkerung für die Bemäntelung einer Illusion halten. Die Bilanz ist noch nicht vollständig. Die Situation der Homosexuellen, deren Gleichberechtigung und Gleichstellung vor dem Altar, genau wie in der Armee, Obama betrieben hat, ist heute weit besser als vor 1 oder 2 Jahrzehnten. Was wiederum dem verbreiteten, oft religiös legitimierten Bauchgefühl der Homophobie in konservativen Kreisen keinen Abbruch tut, sondern es noch trotzig verstärkt. Dennoch befürworten nach einem Urteil des obersten Gerichts im Fall Obergefell v. Hodges, dass die gleichgeschlechtliche Ehe in allen Bundesstaaten legalisierte, diesen Durchbruch 2/3 der Amerikaner. Das ist eine echte kulturelle Veränderung. Obama ist auch der erste Präsident, der den Klimawandel als ein Hauptproblem der Menschheit anerkannt und ansatzweise eine tiefgreifende Energiewende gegen die nicht mehr übermächtigen Erdöl- und Kohleinteressen initiiert hat. Auch für den Schutz der Meere hat er sich stark gemacht. Diese Reformansätze dürften, ebenso wie kleine Ansätze zur Regulierung von Finanzmärkten, Markenzeichen seiner Amtszeit bleiben. Doch wie immer können Nachfolger sie schon rückgängig machen, bevor sie reif sind für die Geschichtsbücher. Niemand kann für seine Nachfolger. Oder doch? Obamas Erbe wird entweder Hillary Clinton antreten, die er 2004 aus dem Rennen geschlagen, dann zur Außenministerin ernannt und zuletzt als Kandidatin seiner Partei unterstützt hat. Oder ihr noch Mitte des Jahres für völlig unmöglich gehaltener Gegenspieler Donald Trump, ein Graus auch für viele Mandatsträger, Meinungsführer und Anhänger der Republikaner. Ein Rennen zwischen Trump und den in den Primaries unterlegenen Bernie Sanders würde die Gesellschaft, der Obama seinen Stempel nicht allzu deutlich aufdrücken konnte, irgendwie deutlicher spiegeln. Hier, der sich als demokratischer Sozialist bezeichnende Umverteilungspolitiker, der die soziale Spaltung des Landes überwinden will und die turbokapitalistische Globalisierung von links bekämpft. Dort der autoritäre Nationalist und Rassist, der Amerika über den Rest der Welt stellt, ethnische und religiöse Minderheiten disqualifiziert und von seinem Charakter her als die wohl ungeeignetste Person zur Ausfüllung der Presidential Powers überhaupt sein dürfte. Mit ihm herrscht wieder der paranoide und anti-intellektuelle Stil in der Politik, den der Historiker Richard Hofstadter erstmals 1960 bei der Kandidatur des republikanischen Rechtsaußen Barry Goldwater gegen Lyndon B. Johnson und schon früher in der McCarthy-Hysterie konstatiert hatte und auf ältere Phänomene in der amerikanischen Republik zurückführte. Erfolgreiches Scheitern, die Überwindung der in dieser Konfrontation zum Ausdruck kommenden strukturellen und weltanschaulichen Spaltung der Nation, ist Obama nicht gelungen. Es hat keine Versöhnung der Lager gegeben. Die Spaltungslinien in einem eigentlich ja ins Zentrum neigenden politischen System sind noch tiefer geworden. Auch mit vermeintlich gemäßigteren Republikanern war die von Barack Obama versprochene Zusammenführung und eine parteiübergreifende Politik nicht zu machen. Die meisten Vertreter der Grand Old Party, der Republikaner, wollen Polarisierung um jeden Preis. Sie folgen längst nicht mehr einem US-republikanischen Konsens, sondern einer Identitätspolitik, die auf demografische Daten starrt und die absehbare Minderheitenposition ihrer ganz überwiegend weißen Klientel antizipiert. Für solche Leute war Obama kein liberaler, aber weltanschaulich respektabler und mit Amtsbonus ausgestatteter Gegner, mit dem man Deals macht. Er war ein politischer Feind, den es fertig zu machen galt. Daran versagten die famosen Checks and Balances bis zum gewollten Stillstand des Regierungsapparates. Jede Budgetverabschiedung oder Richterbestellung steigerte sich zum Psychodrama. Die Akteure berufen sich auf eine wütende Koalition draußen im Land, die den Beltway, das ist der Name für Washington D.C., ernsthaft zerstören will. Das antipolitische Ressentiment im Kongress und bei neokonservativen Denkfabriken, das in den 1990er Jahren aufkam, aber noch relativ marginal war, ist heute, nach dem Wirken des Tea Party Movements und speziell mit dem Auftritt Donald Trumps, Mainstream. Obamas Politik der Mitte hatte da kaum eine Chance. Diese weltanschauliche Polarisierung und namentlich die Verselbstständigung der NSA, die Obama nie kritisch kommentiert oder gar eingedämmt hat, greift den Kern des amerikanischen Freiheitsverständnisses an. Man kann darin wohl Spätfolgen des noch lange nicht überwundenen Traumas von 9/11 sehen. Sidney Tarrow, ein Kollege, sieht in der Überdehnung der Autorisierung militärischer Macht, in der Erlaubnis, Folter anzuwenden und in der Zulässigkeit geheimer Informationen in Gerichtsprozessen Vorzeichen einer Despotie, die nicht durch einen Putsch, sondern inkrementell und kapillarisch wächst und gerade deswegen für die Demokratie so gefährlich ist. Abschließend ein kurzer Blick auf die Präsidentschaftswahlen, die seit dem Ersten Weltkrieg und dem Auftritt der Vereinigten Staaten als Weltmacht stets das geballte Interesse der globalen Öffentlichkeit auf sich ziehen. In den letzten Jahrzehnten mit dem Verblassen des Supermachtstatus hat sich die Aufmerksamkeit etwas gelegt, doch 2016 schaut wieder die ganze Welt auf das Land. Weniger, weil man sich von dort positive Impulse erhofft, sondern mit der Kandidatur des Donald das Schlimmste zu befürchten hätte. Trump dürfte nach heutiger Lage, aber sicher ist das nach allen seriösen Prognosen immer noch nicht, knapp am Einzug ins Weiße Haus scheitern. Doch der Schrecken bleibt. Seine rüde Kampagne hat den USA den Stempel für längere Zeit aufgedrückt. Und das populistische und autoritär-nationalistische Potenzial, das er repräsentiert und mobilisiert, wird erhalten bleiben. Auch wenn im Januar mit Hillary Rodham nun Clinton II ins Weiße Haus einziehen und damit, nicht ganz nebenbei gesagt, die erste Präsidentin in der US-Geschichte gekürt werden wird. Ein mindestens ebenso historischer Akt wie vor 8 Jahren Barack Obamas Investitur als erster nicht-weißer Präsident. Im Rückblick auf die hitzige, in vieler Hinsicht verrückte Kampagne, die ja noch anhält, werden die Perspektiven eines sozial gespaltenen, kulturell uneinigen und politisch polarisierten Landes vor allem im Blick auf die internationale Lage deutlich. Dabei ist die Frage zu stellen, welchen Typus von Präsidentschaft Clinton ansteuern könnte, im Schatten einer radikalen Rechten, die jedenfalls im Repräsentantenhaus vermutlich weiterhin die Mehrheit halten wird. Ihr Kurs ist auch für Europa lebens- ja überlebenswichtig. Würde Trump das Amt und damit den Zugang zum Atomwaffenarsenal der USA erhalten, führe er wohl einen für Freund und Feind schwer lesbaren Schlingerkurs zwischen Isolationismus und Interventionismus und würde sich aufs Schlimmste mit seinem kongenialen Antipoden Wladimir Putin ergänzen. Dieses Duo Infernale hätte den Ausverkauf der beiden dominanten Mächte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts besiegelt. Die Präsidentin wird gegebenenfalls lediglich als das kleinere von zwei Übeln gewählt. Beide Kandidaten erhielten bei der Bevölkerung die geringsten Sympathiewerte seit langem. Dabei hätte man angesichts der Qualitäten der Persönlichkeit Trumps und seiner politischen Position einen riesigen Bonus für Clinton erwarten können, ähnlich groß wie der Vorsprung von Lyndon B. Johnson vor seinem Herausforderer Barry Goldwater 1964. Clinton hat auch nach den katastrophalen Ausfällen Trumps in und zwischen den TV-Duellen mit einem Vorsprung von wenigen Prozent zu rechnen. Noch mehr war ungewöhnlich an der Kampagne, dass die ältesten Kandidaten sich gegenüberstanden, sodass die Wählerschaft für den Fall des Falles schon ganz besorgt auf die jüngeren Running Mates Mike Pence, der Vizekandidat von Trump, und Tim Kaine schauten. Am erstaunlichsten war, wie Trump sämtliche bewährten Selektionsfunktionen von Primaries außer Kraft setzte und zusammen mit dem Demokraten Bernie Sanders auf der anderen Seite die größte populistische Attacke auf das Washingtoner Establishment seit Jahrzehnten reiten konnte. Ein Rennen zwischen diesen beiden Gegnern, ich sagte es bereits, der Globalisierung des Freihandels, hätte die derzeitige Lage Amerikas irgendwie besser illustriert. Fremdenfeindliche Anhänger Donald Trumps, die Muslime und Mexikaner abweisen wollen, gegen Unterstützer Bernie Sanders, die soziale Gerechtigkeit unabhängig von Hautfarbe und Religion reklamieren. Durchgesetzt hat sich in beiden vor allem der Populismus, eine alte amerikanische Tradition in der Gestalt von Trump, dessen Nachtseite. Trumps Erfolgsrezept, mit der er entgegen allen Vorhersagen und Analysen von Vorwahlsieg zu Vorwahlsieg eilte und bis Anfang November mit der späteren Siegerin auf Augenhöhe blieb, auf jeden Fall, wenn sie das wird, enthielt alles, was bis dato ein Aussortieren aus dem ernsthaften Bewerberfeld und den Abfall auf das Niveau jener politischen Lachnummern und Außenseitern garantiert hätte. Trumps Unwissenheit, seine Unbeherrschtheit, seine Unerfahrenheit, sein gleißender Narzissmus waren vielmehr Erfolgsgaranten. Seine empörende Frauenverachtung, der offene Rassismus und Sexismus, die deklarierte Illiberalität und ein überaus vulgäres Vokabular von Hass, Missgunst und Verachtung gefielen. Und bis in einen engsten und übrigens ebenso dubiosen Beraterkreis hinein war man ehrlich überrascht, dass diese Mesetour obsiegte. Dieser Niedergang der politischen Kultur, angefeuert durch den antipolitischen Duktus der Auseinandersetzung in den sozialen Medien, dürfte stilbildend sein für die postfaktische, nämlich auf primitive Stimmungen und niedrigste Gefühle abzielende Debatte. Inhaltliche Fragen der Zukunft der Vereinigten Staaten und der Weltgesellschaft betreffend werden derzeit in der Form flachster Comedy behandelt. Ein wütender Affekt gegen etablierte Politiker und Eierköpfe, ein massiver Vertrauensverlust gegen Qualitätsjournalismus und evidenzbasierte Wissenschaft hat horrenden Verschwörungstheorien und einem blinden Führerkult Raum geschaffen. Diese nicht nur in den USA zu beobachtende Regression ist erklärungsbedürftig. Fündig wird man in der sozialstrukturellen Aufschlüsselung der Anhängerschaft von Donald Trump und zu einem Teil von Bernie Sanders, in einer sozialpsychologischen Analyse der Stimmungslage westlicher Demokratien und in einer soziokulturellen Analyse der Reaktion weißer Männer auf das Vordringen gleichberechtigter Frauen und Minderheiten. Diese Faktoren summieren sich zu einer dreifachen Verunsicherung, die das republikanische Elektorat seit Jahren radikalisiert und 2015-16 zu einem wahren politischen Amoklauf motiviert hat. Trumps Beschreibung seiner Mitbewerberin lässt sich erstens auf eine simple Botschaft reduzieren. Frauen packen das nicht. Ein Macho, der sich im Wesentlichen mit Misswahlen beschäftigt hat und seine Verachtung für die Teilnehmerinnen im und nach dem ersten TV-Duell drastisch klargemacht hat, der auch die Frauen seiner Umgebung als bloße Staffage für sein absurdes Pascha-Gehabe bzw. als Sexobjekte sieht, kann eine weibliche Präsidentin nicht ertragen und spekuliert darauf, dass ihm hier Millionen amerikanischer Männer wenigstens innerlich zustimmen. In Trump hat das Vordringen emanzipierter Frauen in Wirtschaft, öffentlichem Leben und in den politischen Eliten seinen ultimativen Rächer gefunden. nach einem Schwarzen im Weißen Haus nun nicht auch noch eine Frau. Diese Fixierung dürfte ihn den Sieg kosten. Im gesamten Jahr 2016 lag er bei der weiblichen Wählerschaft weit hinter Clinton, die allerdings auch keine feministische Dividende kassieren konnte, da sie bei Frauen insgesamt auch nicht sonderlich beliebt ist. Doch die informierteren amerikanischen Frauen wussten, dass mit Trump als Präsident, der das oberste Gericht neu bestellen würde, Roe versus Wade, das ist Symbolurteil zur Abtreibung, das die Gleichberechtigung von Frauen sozusagen faktisch wie symbolisch beschreibt, fallen würde. Und Trumps demonstrative Verachtung Männern ähnlicher Geistes- oder sagen wir Testosteronverfassung Mut machen würde für einen chauvinistischen Rollback. Ähnlich verzweifelt reagieren weiße Männer zweitens mit Trump auf die Prognose, dass die so bezeichneten Caucasians, also die Weißen, in absehbarer Zeit nicht mehr die Bevölkerungsmehrheit stellen würden. Für 2050 prognostizieren Demografen eine Art Minderheitenposition der Weißen gegenüber dem Rest der amerikanischen Bevölkerung. Auch diesbezüglich hat Trump alle Hemmungen fallen lassen, die parallel zum absurden Rassenzensus von 1968 folgende, die darauf fußende Political Correctness aufgerichtet hat. Seine Auftritte waren eine klare Feinderklärung an die hispanische Minderheit, an Schwarze und Muslime. Erstere wollte er mit einer von Mexiko zu bezahlenden Einmauerung der USA eindämmen und mit einer Kampagne gegen nicht registrierte Immigranten nach Hause expedieren. Letztere will er im Generalverdacht gegen Terroristen muslimischen Glaubens aus den USA fernhalten. Und den Schwarzen, die 2015-16 des Öfteren einer skandalösen Polizeiwillkür ausgesetzt waren, galt sein deftiges Law-and-Order-Programm. Dass keine einzige dieser protektionistischen Maßnahmen operationalisierbar wäre, war seinen Anhängern übrigens völlig gleichgültig. Ihre Erleichterung kam dadurch zustande, dass endlich mal jemand ihre Bedrohungsphobien und Säuberungsfantasien ausgesprochen und eine grassierende Verunsicherung anerkannt hatte. Dass die grassierende Kultur der Angst nicht an ethnische und religiöse Eigenschaften gebunden ist, belegen die Zustimmung zu Trump sogar unter Schwarzen, unter Muslimen, unter Latinos. Aber bis auf Letztere war diese so gering, dass er in diesen für Wahlen mitentscheidenden Gruppen nicht mehr wirklich punkten konnte. Wenn nach seiner Nominierung auf dem Konvent der Republikaner in Cleveland aus seinem Team angesagt waren, mit einem moderateren Auftreten den Rückstand zu verringern, hat Trump dieses Vorhaben mit drastischen Statements und Tweets zunichte gemacht. Cleveland sendete drittens aber ein anderes, starkes Signal an die zahlenmäßig und weltanschaulich wichtigste Fangruppe Trumps, weiße Männer mit formal geringer Bildung und enttäuschtem Stolz. In dieser Logik ist ein Multimillionär, der mit Spielbanken in den 1990ern fast eine Milliarde Dollar Verluste machte und seine Unternehmen mehrfach an die Wand gefahren hat, kein Gegner. Er ist ein Retter und ein raffinierter dazu, weil er danach jahrelang keine Steuern bezahlt hat. Derartige Tricks kommen bei einem Elektorat an, das sich mit dem Rücken zur Wand fühlt und tatsächlich wenig Perspektiven hat. Man könnte also fragen, whatever happened to the American working class, aber das ist Thema für eine nächste Vorlesung. Vielen Dank.
Klaus Leggewie war das, Politikwissenschaftler und Direktor des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen, mit einer Einschätzung der 8 Jahre Regierung unter Barack Obama, die ja ziemlich bald zu Ende gehen. Ja, und ob Clinton ihn dann wirklich beerbt, das wird sich noch zeigen müssen. Wie falsch Beobachter die Chancen von Kandidaten einschätzen und dass der Wunsch die Prognose doch sehr beeinflussen kann, das hat sich ja schon ziemlich deutlich an ihrem Herausforderer Trump gezeigt. Am Mikro war Katrin Ohlendorf. Habt einen sehr schönen Sonntagabend.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.